SRF 2 Kultur.
Manche Bilder, sie machen die Welt schöner. Die des britischen Fotografen Martin Parr gehören nicht dazu. Manche Leute sagen gar, Martin Parrs knallbunte Porträts zeigen die Welt hässlicher, als sie tatsächlich ist. Die Wahrheit liegt wie so oft dazwischen. Das zeigt auch die neue Ausstellung im Zürcher Museum für Gestaltung. Elinor Landmann hat sie für uns angesehen.
Gleich zu Beginn der Ausstellung prangt da ein Riesenlächeln an der Wand. Rotgeschminkte Lippen in Großaufnahme. In einem strahlenden Smile geben sie den Blick auf Zähne frei und die sind makellos. Weil aber Martin Parr so nah rangeht, sind auch weniger schöne Details zu sehen. Zahnstein, Lippenstiftspuren. Und das Lächeln wird zur Drohung, als würden die makellosen Zähne gleich zubeißen wollen. Ein paradigmatisches Bild. Die große Überblicksschau über Martin Parrs Werk im Zürcher Museum für Gestaltung zeigt 12 Serien des Fotografen aus 25 Jahren. Und Martin Parr erzählt, trotz der tausenden Fotos, die er geschossen habe, die Fotografie sei für ihn noch immer ein unberechenbares Tier.
You know, photography is a very strange beast. It often surprises you. And photographs that you might have dismissed can be very good, and photographs you had great aspiration for can be rubbish.
Die Erwartung auf ein gutes Bild kann enttäuscht werden. Parr sagt aber auch, er wisse unterdessen, wo Potenzial für ein gutes Bild bestehe. Zum Beispiel vor dem Matterhorn. Da springen japanische Touristen in die Luft, um ein lustiges Bild von sich vor dem Matterhorn mit nach Hause zu bringen. Und Parr drückt ebenfalls ab. Er führt die eigenartigen Auswüchse des Tourismus vor. Für solche Bilder warte er am richtigen Ort schlicht auf den richtigen Moment, sagt der Fotograf.
You know where the potential is and you go there particularly and you just wait patiently and explore it and you photograph through the subject as it happens in front of you.
Für die Ausstellung und für eine Kooperation mit dem Kulturmagazin Du machte Martin Parr Fotos von der Schweiz. Neben dem Matterhorn reiste er auch nach Luzern an die Kappelbrücke. Er liebe Klischees, sagt Parr im Gespräch und sei ihnen ganz bewusst auf der Spur, denn Klischees kennt jeder. Und sie sind das, was die Leute erwarten. Martin Parrs Bilderserie Small World zeigt auch Klischees. Small World zeigt beliebte Reiseziele, Machu Picchu, Venedig, die Akropolis. Und nie ist da dieser Traumort zu sehen, sondern nur Trauben von Menschen, wie wild fotografierend. Die Realität ist eben anders als die Vorstellung und der Traum. Und Martin Parr ist als Fotograf ein Erzähler, der Geschichten spinnt mit dem, was er in der Realität vorfindet.
Of course, narrative is hugely important. You're telling stories about the world as you find it through photographs, and you know the world is both a good and a bad place. So you have to try and express all the ambiguities that modern life confronts to us.
International bekannt wurde Martin Parr 1985 mit Last Resort, einer polarisierenden Fotoserie, die sich mit dem modernen Leben unter Margaret Thatcher auseinandersetzte. Er fotografierte, wie sich die britische Arbeiterklasse in einem schäbigen Badeort amüsierte. Das bot Sprengstoff. Heute polarisieren Martin Parrs Bilder nicht mehr in dem Maße, weil dieser Blick von vielen anderen Fotografen übernommen wurde. Parr erklärt, noch heute sei in Großbritannien zu fotografieren eine Therapie für ihn. Denn das ermögliche ihm die Auseinandersetzung mit seiner Heimat, die er ebenso hasst wie liebt. Und um nationale Identität geht es auch auf Martin Parrs Schweizbildern. In Olten erzählt der Fotograf mit dem Bild einer unglaublich grauen Straßenkreuzung von Langeweile, Stillstand, Tristesse und Ordnung. Ein anderes Bild zeigt die erste Reihe der Zuschauer eines mondänen Poloturniers in St. Moritz. Alle tragen Pelze, alle riesige Sonnenbrillen. Diese Bilder sind sprechend. Aber sind sie auch wahr? Ist denn die Schweiz vor allem Alpen, Tourismus, Reichtum und graue Straßenkreuzungen? Parr grinst. Er glaube nicht an Wahrheit. Er sei Fotograf und erzähle eben Geschichten mit der Realität.
Well, I'm creating fiction out of reality. I'm taking clichés and putting them together to accumulate a sort of sense, a notion of my relationship towards Switzerland. Don't ask me to put words to that, because that's why I'm a photographer.
Über sein Schweizbild reden will Martin Parr nicht. Seine Sprache sind die Bilder von Klischees und Realitäten.
Der britische Fotograf Martin Parr ertappt mit seinen Aufnahmen Menschen in ihrer ganzen unbeabsichtigten Hässlichkeit. Aktuell zeigt das Museum für Gestaltung in Zürich Martin Parrs gnadenlosen Blick auf die Trivialitäten des Schweizer Alltags. Was lösen die Bilder aus in der Betrachterin? Elinor Landmann hat nachgefragt bei Angeli Sachs, der Kuratorin des Zürcher Museums für Gestaltung.
Angeli Sachs, in dieser Ausstellung im Museum für Gestaltung, die Sie kuratiert haben, die erste große Überblicksschau in der Schweiz über das Werk von Martin Parr, da ist eine Sektion zu sehen, die ganz besonders interessiert ist, nämlich Bilder aus der Schweiz. Haben Sie eine neue Schweiz kennengelernt über diese Bilder?
Sicherlich über seinen Blick nochmal pointierter. Ich denke, meine Perspektive auf die Schweiz ist natürlich breiter, weil ich nicht nur diese Klischees sehe, an denen er so gerne arbeitet, sondern das alltägliche Leben, in dem wir uns hier bewegen. Und das enthält ja noch viele andere Facetten. Aber es ist Martin Parrs Spezialität, dass er versucht, die Identität und die Beschäftigung mit der Identität eines Landes herauszuarbeiten, pointiert, überspitzt. Und ich denke, das ist auch sehr, sehr gut in seinem künstlerischen Werk.
Jetzt sind diese Bilder, sagen wir es mal so, nicht unbedingt schmeichelhaft. Wir sehen Touristen, die sich vor dem Matterhorn verlustieren. Wir sehen sehr reiche Menschen in St. Moritz oder auf dem Zürcher Opernball. Warum lohnt es sich trotzdem, sich mit diesen Klischees, die ja immer auch einen wahren Kern haben, auseinanderzusetzen?
Das sind ja auch jetzt nur ein paar Beispiele. Es gibt auch diesen Uhrmacher bei Patek Philippe, der diese teuren Uhren baut, die diese Menschen auf dem Opernball tragen. Und das ist ein sehr liebevolles Porträt, finde ich. Es gibt diese Straßenkreuzung in Olten, die so aussieht wie viele Straßenkreuzungen hier in der Schweiz. Ich denke, er hat wirklich viele Facetten gezeigt. Natürlich ist es so, dass einem diese Bilder, die so etwas sehr stark highlighten, noch stärker auffallen. Aber insgesamt ist es ein breiteres Panorama.
Was mir sehr gefiel war, Sie haben ein Essay geschrieben zu dieser Ausstellung und Sie beschreiben etwas, was mit Ihnen passiert, wenn Sie diese Bilder anschauen, nämlich, dass man eigentlich beginnt mit einem relativ distanzierten Blick und dann plötzlich realisiert, das könnte ja ich sein, das bin ich. Wie macht er das?
Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich meine, wir beginnen die Ausstellung mit Small World und Last Resort. Das sind zwei seiner sehr berühmten Serien, die schon in früheren Jahren begonnen haben. Ja, und dann kommen wir plötzlich zu Think of Switzerland. Und denken wir, ouch, jetzt erwischt es uns. Also man ist einfach näher drin und es ist immer dieser Blick auf das andere und plötzlich wird auf einen selber geblickt und dann verändert sich die Perspektive.
Kann das ein Foto? Wie macht es das?
Es konfrontiert einen mit etwas, was man vielleicht auch so nicht erwartet hat, was ein überraschendes Moment beinhaltet. Einerseits etwas Vertrautes und andererseits etwas Überraschendes.
Martin Parr hat mir vorher im Gespräch gesagt, das ist mein Blick, das ist nicht die Realität. Wie sehen Sie es?
Das sehe ich ganz genauso. Es ist ganz klar hier eine künstlerische Position, die er vertritt, eine bestimmte Art, die Welt darzustellen. Das ist wirklich der Blick von Martin Parr. Jeder von uns, der mit einer Kamera losgehen würde, würde es anders machen.
Martin Parr hat das öffentliche Parkett betreten, Sie haben es vorhin kurz erwähnt, mit einer Serie Last Resort, 1985 war das. Das hat für einen ziemlichen Crash gesorgt. Warum?
Es war eine völlig neue Sicht auf die Welt, nicht geschönt, sondern eigentlich ein Resort in Großbritannien, wo vielleicht nicht die vermögenden Schichten des Landes Urlaub machen, in einer ja teilweise etwas desolaten Umgebung. Trotzdem haben sie viel Spaß. Martin Parr hatte auch viel Spaß, nicht sie irgendwie schlecht darzustellen, sondern sie in ihrem Vergnügen darzustellen, in all dieser Farbigkeit, in all dieser Schäbigkeit, die es auch hat, in der Art, wie Briten einfach mit so einer Gelassenheit die Dinge nehmen, wie sie kommen und daraus das Beste machen. Das ist, glaube ich, sehr beispielhaft dort. Es hat einfach, diese Art der Darstellung hat damals für viel Aufsehen gesorgt.
Was mir auffällt, wenn ich diese Bilder anschaue, sind soziale Gruppen. Ich werde, wenn ich vor diesen Bildern stehe, mich nicht in ein Individuum vertiefen und versuchen, seine Psychologie zu verstehen, sondern ich habe eine distanziertere Art und Weise, darauf zu schauen. Führt mich zu der Frage, sind das auf eine gewisse Art und Weise eigentlich analytische Bilder?
Sie sind vielleicht eine Analyse der gesellschaftlichen Zustände, das könnte man auf jeden Fall sagen.
Macht Martin Parr dann eigentlich trotzdem engagierte Fotografie, obwohl man ihm immer unterstellt, er sei nicht empathisch?
Ich finde, dass er engagierte Fotografie macht. Ich finde es durchaus ein großes Engagement, also zu versuchen, diesen klaren Blick auf die Welt zu werfen, wie sie ist. Und nicht sie schöner zu machen, sie auch nicht absichtlich hässlicher zu machen, was ihm ja oft unterstellt wird, finde ich überhaupt nicht. Aber ja, das braucht auch Standvermögen, das hat er auch.
Angeli Sachs über Souvenir, die neue Ausstellung des Magnum-Fotografen Martin Parr im Museum für Gestaltung. Sie dauert bis zum 5. Januar.
Wer in Zürich im Theaterhaus Gästnerallee ein Stück schaut, bezahlt auch weiterhin nur 16 Franken Eintritt. Das Haus bleibt also bei seiner günstigen Preispolitik. Der 16 Franken Einheitspreis war zunächst als Versuch für eine Saison geplant gewesen. Theaterleiter Roger Mergin zog im Regionaljournal von Radio SRF eine positive Bilanz.
Es hat vor allem sehr viele gute Reaktionen gegeben im Sinn von, die Gästnerallee ist nicht mehr so elitär, es zahlen alle gleich viel. Es ist so gastfreundlich und es ist mir zum Teil auch schon passiert, dass ich angesprochen wurde beim Publikum, also im Foyer, wo Leute gesagt haben, ja, wir sind jetzt mal das erste Mal da, wir probieren mal aus, wir schauen mal mit diesen 16 Franken. Und das ist eigentlich genau die Idee gewesen.
1463 mehr Zuschauerinnen und Zuschauer fanden den Weg in die Gästnerallee. Die Auslastung betrug demnach fast 80%. In der Kasse liegen nur 3.000 bis 4.000 Franken weniger Einnahmen. Das sei vertretbar, sagte der Theaterleiter weiter. Ähnliche Preismodelle existieren auch in Lausanne und Genf. Der ungarische Kulturminister Zoltán Bolog hat seine umstrittene nationalistische Personalpolitik verteidigt. In der österreichischen Zeitung Der Standard sagt er heute, in der Kulturpolitik gebe es immer Streit und das sei auch gut so. Der neue nationalkonservative Leiter des Nationaltheaters habe sich in der Wahlkommission mit 9-10 Stimmen durchgesetzt. Und dass der neue Präsident der Ungarischen Kunstakademie den Schriftsteller György Konrád als unungarisch kritisiert hatte, das falle unter die Meinungsfreiheit. Alle 5 Jahre wieder findet in Kassel die weltweit wichtigste Schau zeitgenössischer Kunst statt, die Documenta. Nun soll eine Gastprofessur dafür sorgen, dass die Weltkunstausstellung auch zwischendurch im Gespräch bleibt. Erste Documenta-Professorin wird die Berliner Kunsthistorikerin Dorothea von Handelmann, die bisher unter anderem als Wissenschaftlerin am New Yorker Museum of Modern Art tätig war. In Kassel wird sie vor allem mit dem Documenta-Archiv arbeiten, das rund 30.000 Fotos und 20.000 Videos beherbergt. Dieses Material will sie nun der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Die Masern. Früher wurden sie als ganz gewöhnliche Kinderkrankheit hingenommen. Heute ist das anders. Die Medien haben heute Morgen berichtet, wenn ein Kind heute an Masern erkrankt, so wie die Schülerin in Ingenbohl im Kanton Schwyz, da werden alle ungeimpften Personen, Schüler und Lehrkräfte, nach Hause geschickt, damit sich niemand ansteckt. Ist das der Anfang eines neuen Kapitels in der endlosen Debatte zwischen Impfbefürwortern und Impfskeptikern? Martin Lehmann hat bei einem Medizinhistoriker nachgefragt.
Der Schlüsselsatz vorweg.
Die Widerstände gegen die Impfung sind so alt wie die Impfung selber. Schon mit der Einführung der Pockenschutzimpfung um 1800 in Europa haben sich schon Widerstände breit gemacht.
Und seither sei die Diskussion über Sinn und Unsinn des Impfens nie zur Ruhe gekommen. Das sagt Eberhard Wolf, Medizinhistoriker und Kulturwissenschaftler an der Universität Basel. Heute werde halt einfach nicht mehr um die Schutzimpfung gegen Pocken gestritten, sondern meist, wie jetzt auch in der Innerschweiz, um jene gegen Masern, Mumps und Röteln. Heißt, der Gegenstand des Streits hat sich geändert, die Argumente sind aber in all den Jahren mehr oder weniger dieselben geblieben. Während Impfbefürworter eindringlich vor den Gefahren einer Krankheit warnen, warnen Gegner ebenso eindringlich vor den Gefahren der Schutzimpfung, deren Wirksamkeit sie ohnehin anzweifeln. Oder sie sehen in der Impfung einen Eingriff in natürliche Abläufe. Oder sie wollen sich schlicht nichts vorschreiben lassen, schon gar nicht von der Weltgesundheitsorganisation oder vom Bundesamt für Gesundheit. Ein Impfzwang hätte in der Schweiz ohnehin keine Chance. So einer war nämlich schon einmal vorgesehen, in einer Volksabstimmung anno 1882 über das Seuchengesetz, das auch ein Impfobligatorium vorsah.
Das ist dann mit einer überwältigenden Mehrheit abgelehnt worden, mit fast 80%. Die Bevölkerung war dagegen, sich sozusagen die Prävention aufzwingen zu lassen, eidgenössisch. Das Ganze wurde dann an die Kantone delegiert.
Und diese Kantone handhaben das mit den Impfungen seither ziemlich unterschiedlich. In der Weltschweiz wird öfter geimpft, in der Deutschschweiz ist man Impfungen gegenüber skeptischer, in Deutschland übrigens auch. Auch über die soziale Schicht der Impfgegner kann der Kulturwissenschaftler Eberhard Wolf etwas sagen.
Das sind Menschen, die eher ein bisschen besser situiert sind. Das sind Leute, die eher gebildet sind, ihre eigenen Vorstellungen haben. Und gerade in diesen Kreisen sind ja Vorstellungen von Natürlichkeit, Ökologie verbreiteter und auch Skepsis gegenüber technischen Innovationen, Gentechnik beispielsweise, sind ja auch verbreiteter.
Der durchschnittliche Impfskeptiker, so lässt sich Wolfs Aussage zusammenfassen, ist also kein uninformierter Ignorant, sondern eher ein wohlsituierter Bildungsbürger. Doch trotz erneut aufgeflammter Impfdebatte rund um Ingen Bohl, die Diskussion zwischen Gegnern und Befürwortern werde, so Wolf, heute längst nicht mehr so erbittert geführt wie früher. Vor allem im späten 19. und im 20. Jahrhundert, als die Medizin große Fortschritte machte und die Ärzte zu schier allmächtigen Göttern in Weiß wurden, seien die Lager ganz hart aufeinander geprallt.
Da hat es große Kämpfe gegeben zwischen der sogenannten Schulmedizin und der sogenannten Naturheilkunde. Das sind Kämpfe gewesen, die in ihrer Dimension wesentlich größer gewesen sind als das, was es heute und jetzt ganz aktuell sozusagen an Querelen in dieser Geschichte gibt.
Fazit: Übers Impfen wird gestritten, seit geimpft wird. Und die Diskussion ist heute moderater und vernünftiger als auch schon. Ach ja, wie steht eigentlich der Medizinhistoriker und Kulturwissenschaftler Eberhard Wolf selbst zum Impfen?
Wir, meine Frau und ich, wir haben unsere Kinder impfen lassen, ganz normal nach dem Impfplan. Aber wir haben uns natürlich genau informiert. Und was ich sehr wichtig finde an der ganzen Diskussion ist, dass das Ganze als offene Debatte stattfindet.
Elsie, ein unbekümmertes Mädchen aus dem Dorf, das Musik liebt. Hänsel, ein Viehjunge aus der Bettmer Alp. Ihre tragische Liebesgeschichte ist Kern des Bergdramas Feesturz. Tim Krohn hat es geschrieben nach einem Gedicht des Brienzer Dichters Albert Streich. Feesturz ist die jüngste Produktion des Landschaftstheaters Ballenberg im Berner Oberland. Gestern hat das Stück auf dem Ballenberg Premiere gefeiert. Matthias Heimo war für uns dabei.
Feesturz, Brienzerdeutsch für Viehsturz, spielt in Brienz der 1930er Jahre, mitten in der Wirtschaftskrise. Die Leute sind arm, sind zum Teil hoch verschuldet. Sie haben kaum Geld zum Essen oder um die Miete zu bezahlen.
Wie ist es gesehen, wo du hast die Mutter kennengelernt? Boah, wie ist was gesehen? Bessere Zeiten sind das gesehen. Dann hat es noch Hoffnung gegeben.
Dazu herrscht eine große Dürre im Berner Oberland. Wasser ist knapp.
Er hat eigentlich nur Durst. Es ist ein weiter Weg von der Bettenalp oben runter. Und alle Becher weg sind ausgetrocknet. Habt ihr noch Wasser, Aral? Nicht mehr lang.
Die Brienzer sehen keinen Ausweg mehr. Viele versuchen ihr Glück im Spiel. Mancher verliert so Hab und Gut und nicht selten auch sein Leben.
Jesus! Verschopfer Frieden! Er hat sich erheicht!
Julie, was machst du mit dem Hemmli?
Verschopfer Frieden soll ein rechtsfliegen Hemmli haben!
Feesturz ist aber vor allem die Geschichte einer unglücklichen Liebe zwischen Elsie, einem unbekümmerten Mädchen aus dem Dorf, das nichts lieber tut als zu musizieren, und Hänsel, einem Kuhhirten auf der Bettenalp.
Also mach ich's mir frei.
Also mach ich's mir frei.
Also mach ich's mir frei.
Doch in der Not, um sich durch die harten Zeiten zu retten, versprechen Elsies Eltern ihre Tochter einem reichen Geschäftsmann.
Ich wollte überhaupt noch nicht heiraten. Aber wenn ich denn es tue, dann lese ich ihnen das selber aus. Nach meinem Herz und nicht nach seinem Geldsäckel.
Wir haben die Welt überraschen. Wir haben gemeint, das macht dich glücklich.
Nicht glücklich, Mutter! Nicht mehr!
Feesturz ist ein Drama, welches so gar nicht dramatisch daherkommt. Es ist locker und lebendig erzählt. Ein Stück mit viel Musik und Gesang, mit viel Bewegung auf der Bühne und immer wieder Lachen beim Publikum.
Halt, du Gauner! Hände hoch! Ja, was wolltest du mir mit einer Frau ins Nachtfenster? Komm, du Röse, Halbblut!
Autor von Feesturz ist Tim Krohn. Er hat das Stück geschrieben, ausgehend vom Gedicht «Der volle Chier». welches der Brienzer Lyriker Albert Streich Mitte des 20. Jahrhunderts geschrieben hat und das Kron fasziniert hat.
Was mich sehr, sehr berührt hat und was auch schließlich der Schlüssel zu der ganzen Geschichte war, war diese Sehnsucht, dass etwas Großes passiert. Dass in der Not, in der alltäglichen Not, in der die Menschen in dieser Welt sind, in der die Sage spielt, den Glauben nicht verlieren, dass irgendetwas geschehen könnte, das ihr Leben verändert. Sie wissen nicht, wie sie dazu kommen. Sie wählen die falschen Mittel und das stürzt sie ins Unglück. Aber dieser Funke Hoffnung, der stirbt wirklich zu allerletzt.
Das soll eine Warnung sein. Aber wenn ehrliche Arbeit doch nicht mehr einbringt, dann bist du dumm, wenn du nicht zu anderen Mitteln greifst.
Ich kenne einen, der hat Jeans mit Jasse 3 Häuser gewonnen, alle an einem Sonntag. Was? 3?
Ja, 3. Eins für zum Schlafen, eins für zum Festen und eins schliessen wir der Jury.
Fehlsturz ist sehr detailgetreu und liebevoll inszeniert. Von der Freilichtbühne auf dem malerischen Ballenberg über die Kostüme und Requisiten bis zum urchigen Brienzer Dialekt wirkt alles sehr authentisch. Und ergibt ein stimmiges Gesamtbild.
Hier zeigt uns Joachim Salau sein Lieblingscover.
Covermania. Vom Original zur Kopie.
Ravels Bolero. Immer der gleiche Rhythmus, das gleiche Thema, eine Viertelstunde Orchestermusik mit Sogwirkung und orgiastischer Steigerung zum Schluss. Einer der Klassik-Hits. Man könnte diesen Bolero ja mit dem Groove des Reggae kreuzen, denkt sich Ende der 80er Jahre Rock-Enfant terrible Frank Zappa, Ravel mal mit Rasta-Locken in karibischer Tiefenentspannung. Typisch Zappa, dass er gleich noch ein paar doppelte Böden und Fallstricke einbaut in seinen 5-Minuten-Destillat. Der Dreiertakt des Bolero darf lässig mit dem Vierer des Reggae kollidieren. Ironische Einwürfe gibt's dazu von der Band, inklusive Walzer, aufreizender E-Gitarre und lustvollem Stöhnen. Schließlich ist der Bolero auch schon als Soundtrack in Erotikfilmchen aufgetaucht. Und Zappas Sport richtet sich nicht gegen Ravels Musik, sondern gegen den Umgang mit ihr. Sein Mini-Bolero bringt Zappa Maxi Ärger. Zumindest in Frankreich ist Ravels Original damals noch geschützt und die Inhaber der Rechte sind empört über die angebliche Verunglimpfung des Meisterwerks. Zappas Bolero verschwindet von den europäischen CD-Ausgaben und angeblich muss er sich sogar schriftlich entschuldigen. Eine Pointe hebt sich Frank Zappa für die Live-Shows auf. Auf der Bühne stellt er sich vor seine Band, nimmt einen extra langen Taktstock und dirigiert sie. Ganz klassisch, seine Rastermann-Version vom Bolero.
Rastalocken in Ravels Bolero hier bei Frank Zappa.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.